Ja, wir machen heute weiter mit dem dritten Teil in unserer Weihnachtsreihe Unperfekte Weihnachten. Aber lass uns mal für einen Moment das Wort un ausblenden. Perfekte Weihnachten, das hätte doch was, oder? Und ich glaube, wir können uns das durchaus auch so richtig gut vorstellen, wie das aussehen könnte. So einfach fröhliche, entspannte, idyllische Weihnachten. Vielleicht in einem warmen Wohnzimmer mit Kerzenschein und Lichterketten. Die ganze Familie zusammen, natürlich in Harmonie und lauter, ja, strahlende, glückliche Gesichter. Dann selbstverständlich auch mit leckerem Essen und einem guten Glas Wein, darf nicht fehlen. Und ja, schöne Geschenke unterm Baum. Das wäre doch was, oder? Ach ja, wenn man aus dem Fenster schaut, da draußen so eine schöne weiße Schneelandschaft, eine sanfte Schneedecke. Solche Weihnachten, das hätte schon was, oder? Aber wir alle wissen, die Realität sieht in aller Regel ein bisschen anders aus. Nicht nur, dass die Wahrscheinlichkeit ja deutlich größer ist, dass es in Weihnachten eher regnet statt schneit. Ja, womöglich geht man sich auch an den Feiertagen oder vielleicht gerade an den Feiertagen, wo man so eng beieinander ist, irgendwie gegenseitig auf die Nerven. Irgendjemand hat vielleicht schlechte Laune, Kinder meckern und womöglich ist die Verwandtschaft auch so ein klein bisschen anstrengend. Und sehr oft, vielleicht kennt ihr das, machen sich gerade auch an Weihnachten so irgendwie Gefühle breit, ja, wie gewisse Einsamkeit, manchmal auch eine Traurigkeit oder eine Unzufriedenheit. Weihnachten ist so oft unperfekt und eben nicht diese Bilderbuch-Idylle. Aber genau hier wird die Weihnachtsgeschichte total aktuell, denn auch die Weihnachtsgeschichte von damals erzählt nicht von einem perfekten Weihnachten. Das haben wir gesehen in den letzten Wochen. Wir sind eingestiegen mit dem Thema unperfekte Familie. Da haben wir uns den Stammbaum von Jesus mal ein bisschen näher unter die Lupe genommen, so seine Familiengeschichte und auch uns die Familienkonstellation angeguckt, in die er so hineingeboren wurde. Und wir haben gesehen, das war jetzt nicht die tolle Vorzeigefamilie, alles tippitoppi, sondern da waren sehr viele auch komplizierte und schwierige Familiengeschichten dabei. Dann ging es letzte Woche um das Thema unperfekte Umstände. Da haben wir uns mal so die Rahmenbedingungen der Weihnachtsgeschichte etwas näher angeguckt und gesehen, wie unsicher da vieles war, wie stressig, wie chaotisch und auch bedrohlich so die äußeren Gegebenheiten waren. Und da haben wir nochmal so ganz klar vor Augen gehabt, dass die Umstände, in die Jesus hineingekommen ist, alles andere als perfekt waren. Beziehungsmäßig haben wir gesehen, politisch, körperlich, emotional. Da waren so viele schwierige Umstände dabei. Und doch war genau das, das Setting, ja, für das größte Wunder aller Zeiten, für den größten Segen, den Gott uns geschenkt hat. So, die Weihnachtsgeschichte zeigt uns, Gott ist da. Er ist mittendrin in allem Unperfekten. Und heute machen wir weiter. Es geht um den unperfekten Ort. Unperfekter Ort. Ja, wir wollen mal schauen, wie das bei Jesus war, als er, der Sohn Gottes, auf die Erde kam, als er Mensch wurde. An welchen Ort kommt er? Wo wird er geboren? Paris? New York? Tel Aviv? Ah, Israel, wir kommen dem schon näher. Dann müsste man doch meinen, dann doch bestimmt in Jerusalem, oder? Weil Jerusalem, das war damals so wirklich das religiöse Zentrum. Da stand der Tempel, so Ort der Gegenwart Gottes. Dort wurden die Opfer gebracht, dort wurde gebetet. Jedes Jahr kamen Juden aus aller Welt dorthin, hunderttausende Pilger zu den großen Festen. Die Priester waren dort, die ganzen Gelehrten, die sich mit der Bibel gut auskannten und so weiter. Also Jerusalem war so ein richtig heiliger Ort. Dann war Jerusalem auch so ein politisches Zentrum. die Könige regierten dort, später dann so die römischen Statthalter. Also in Jerusalem, da wurde Politik gemacht. Da waren die ganzen mächtigen Leute, die Einfluss hatten, so die ganze Führungselite war in Jerusalem. Jerusalem war auch ein kulturelles Zentrum, eine Stadt mit so viel Geschichte. Es gab Paläste, gigantische Bauten dort. Ja, der Tempel, von dem hatten wir schon, der zog Menschen aus aller Welt an. Also es war auch so richtig international, multikulturell, gute Infrastruktur, alles da. Also Jerusalem war so ein echter Hotspot, würde man heute sagen. Und das hätte doch irgendwie so richtig gut gepasst als Geburtsort für den Sohn Gottes. Aber wir wissen, jemand hat schon gesagt, Jesus ist nicht hier geboren, in dieser großen, berühmten, bekannten Stadt. Nicht hier in diesem Zentrum, mittendrin im Geschehen und irgendwie im Rampenlicht, sondern außerhalb. Etwa 10 Kilometer landeinwärts, man würde sagen, irgendwo im Nirgendwo. Es war so ein Fußweg von 2 bis 3 Stunden raus aus der Stadt. Er ist geboren in einem kleinen, unscheinbaren Dorf namens Bethlehem. Ein Ort, den kaum jemand kannte, wenn er nicht gerade irgendwie von der Ecke dort war. Ein Ort wohl mit mehr Schafen als Einwohnern. Absolut ländlich, ja, da waren einfache Häuser von Bauern und Hirten. Und so dieser Kontrast zu dieser Weltstadt Jerusalem, wo so das Leben pulsiert hat, könnte nicht größer sein. Man geht davon aus, dass Bethlehem ein Dorf war mit, ja, vielleicht so 300 bis 1000 Einwohnern. Ich weiß nicht, kommt jemand von euch so aus einem kleinen Dorf, irgendjemand auf dem Dorf geboren? Also so ein paar, ganz wenige, dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt. Also ich bin so richtig auf dem Dorf groß geworden. Ja? Ich bin in einem Dorf groß geworden mit so 500 Einwohnern, wo tatsächlich jeder jeden kannte. Wo es auch mehr Tiere gibt als Menschen. Wo die ganzen umliegenden Dörfer zusammen so mit Ach und Krach einen Kindergarten zusammenkriegen und eine kleine Grundschule. In einem Dorf, wo es einen Tante-Emma-Laden gibt, der Postbotin gehört, die verteilt tagsüber die Briefe. Aber wenn du was brauchst, dann kannst du morgens oder abends an ihrem Privathaus klingeln, dann schließt sie dir ihr Lädelchen auf. Und du musst jetzt auch nicht unbedingt dann Geld dabei haben, sondern du kannst es dir einfach anschreiben lassen, irgendwann später mal bezahlen, ist kein Thema. Ja, so ist es auf dem Dorf. Wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme, dann kenne ich das gar nicht anders, als dass grundsätzlich immer der Schlüssel in der Haustür steckt, im Haustürschloss. Ja, tags und nachts steckt einfach immer der Schlüssel. In aller Regel auch im Auto, das sollte ich jetzt vielleicht nicht so laut sagen, aber das ist einfach eine andere Welt. Und in so einer Art von Dorf, in so einem winzigen, unscheinbaren Dorf, man könnte sagen, so irgendwie ab vom Schuss, da startet Gott die größte Geschichte aller Zeiten. Ist das nicht spannend? Geburtsort Bethlehem. Für einen König, für den Sohn Gottes, ja wirklich ein ziemlich außergewöhnlicher Ort. Denn Jesus ist doch gekommen, um die Welt zu verändern. Ist hier irgendwie was schiefgelaufen? Sind Gott in der Weihnachtsgeschichte irgendwelche Pannen passiert, dass bei Maria die Wehen so ein bisschen früher eingesetzt haben als irgendwie vorgesehen oder so? Nein, ganz im Gegenteil. Wir sehen in der Bibel, dass Gott ja durchaus von langer Hand diesen kleinen, unscheinbaren Ort für sein Kommen erwählt hat. Wir lesen im Buch Micha, ein Buch aus dem Alten Testament, dass der Prophet Micha schon 700 Jahre vor Christus, bevor Jesus geboren wurde, ausgesprochen hat, diese Prophetie, Kapitel 5, Vers 1. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus hat Gott schon über Bethlehem ausgesprochen, dass auf diesem Ort eine ganz besondere Verheißung liegt. Dass dieser Ort die Geburtsstadt sein wird für den künftigen Herrscher, für den Messias. Und Micha beschreibt es dann weiter, der über Israel herrschen soll, der sein Volk in Kraft leiten wird, der Frieden bringen wird. Was für eine Prophetie über diesen Ort. Und ich finde es echt interessant, so zu sehen, dass diese Prophetie auch bei den Bibelkennern der damaligen Zeit durchaus bekannt war. Das sehen wir, als die Weisen aus dem Morgenland, diese Sterndeuter, ja, sich auf die Suche nach Jesus gemacht haben. Da sind sie ja zunächst in Jerusalem angekommen. Klar, das war irgendwie naheliegend, dort nach Jesus zu suchen. Dann haben sie sich dort so, ja, umgehört, wo der König geboren ist. Und die Schriftgelehrten, die wussten dann ganz genau, ja, über diese Stelle hier Bescheid. Das lesen wir in Matthäus 2. Da heißt es: Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Wow. Also die Prophetie vom Propheten Micha war bekannt. Und Jesus erfüllt mit seiner Geburt ganz exakt diese Vorhersage. Aber wir sehen auch, er erfüllte offensichtlich nicht so die Erwartungen der Leute, die Vorstellungen der Leute, denn viele Menschen haben ja damals wie heute Jesus nicht als Messias erkannt. Und das zeigt uns, wie auch unsere eigenen Vorstellungen, unsere Erwartungen, unsere Gottesbilder uns durchaus auch manchmal im Weg stehen können. Also ich glaube, da sollten wir wirklich darauf achten, dass auch wir nicht Gott irgendwie in so eine Box stecken. Aber was ich so schön und so ermutigend finde an dieser Prophetie ist, ist es wirklich wieder einmal zu sehen, wie Gott mit seinen Plänen zum Ziel kommt, auch so außergewöhnlich etwas sein mag. Wir sehen hier wieder so deutlich, wie verlässlich die Worte Gottes sind. Maria und Josef lebten ja eigentlich in Nazareth. Da hatten wir es letzte Woche davon. 150 Kilometer entfernt von Bethlehem. Und unter normalen Umständen hätte Maria ja nie in Bethlehem entbunden. Warum auch? Das war ein Fußmarsch von mindestens einer Woche oder mehr. Ja, letzte Woche haben wir darüber gesprochen mit den größten Strapazen. Warum hätte Maria zur Geburt nach Bethlehem gehen sollen? Das wäre nie passiert, wenn es nicht zu diesem Zeitpunkt diese große Volkszählung gegeben hätte. Diese Registrierungsgeschichte, dass sich jeder dort vor Ort eintragen musste, wo seine Familie herstammt. Und Josef, er war eben, haben wir ja im Stammbaum auch gelesen, aus dem Haus und aus dem Geschlecht Davids. Und David stammte aus Bethlehem und so mussten die beiden nach Bethlehem reisen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Gott es war, der diese Volkszählung bei Kaiser Augustus so in Auftrag gegeben hat, weil ich glaube, Gott braucht keine Politiker und er braucht keine Politik, um seine Pläne umzusetzen. Aber was wir einfach sehen, das ist so schön, dass Gott drüber steht, über allem, was so läuft, auch in der Weltgeschichte. Er hat den Überblick, er hat die Kontrolle. Und er ist einfach dabei, in allem und durch alles seine Geschichte zu schreiben und sein Wort wahrzumachen. Ist das nicht genial? Ja, Gott hat sich diesen kleinen Ort Bethlehem als Geburtsort für Jesus, für seinen Sohn ausgesucht. Aber gehen wir noch mal ein Stück weiter. Wie kann man sich das vorstellen, als Maria und Josef an diesen Ort kommen? Was würde denn passen? Ich finde, passen würde, es ist ja kurz vor Weihnachten, dass der ganze Ort schon so in Weihnachtsstimmung ist, ja? Schön herausgeputzt, überall hängen Sterne und Lichterketten. Es duftet nach Räucherstäbchen oder vielleicht nach gebrannten Mandeln. An der Straßenecke spielt schon jemand sowas wie Stille Nacht, Heilige Nacht oder so. Maria und Josef schlendern noch eine Runde über einen kleinen Weihnachtsmarkt, der da gerade ist, trinken vielleicht noch einen Glühwein. Und ja, dann ziehen sie sich zur Geburt in aller Ruhe in ein Geburtshaus zurück. Passen würde es, oder? Aber davon steht hier nichts. Im Gegenteil, Lukas 2 beschreibt uns die Situation folgendermaßen. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. So viel zum Ort. Futterkrippe, kein Platz in der Unterkunft. Jetzt wird's richtig unperfekt, oder? Also unperfekte Weihnachten, mehr geht ja gar nicht. Unter normalen Umständen wäre Bethlehem irgendwie so ein verschlafenes Nest gewesen. Aber davon war zu diesem Zeitpunkt kurz vor Weihnachten nichts mehr zu spüren. Denn wegen dieser Volkszählung, von der wir schon hatten, war alles komplett überlaufen. Alles in diesem Dorf war überfüllt, es war laut, es war stressig, es war hektisch. Wenn man sich das so vorstellt, dass hier alle irgendwie angerückt sind auf einmal, die von ihrem Familienstammbaum her irgendwie so in dieser Nachkommenschaft Davids stehen, dann kann man sich ja wirklich denken, wie in diesem kleinen Ort das Chaos ausgebrochen ist. Das Dorf hatte ja gar nicht die Infrastruktur, gar nicht die Kapazität, so viele Leute unterzubringen. Es war ein kleines Bauerndorf. Aller Wahrscheinlichkeit nach ohne irgendwelche Pensionen, ohne irgendwelche Gästehäuser, die man sich da gerne so vorstellt, ohne irgendwelche Jugendherbergen. Das Wort, das hier im Griechischen steht für Unterkunft oder ja auch für Herberge, das meint einfach nur Gästezimmer in einem privaten Haus. Und wir lesen hier, dass keiner mehr bei sich zu Hause irgendwie ein freies Zimmer hatte. Keiner konnte bei sich zu Hause mehr irgendwas freimachen oder ein Bett zur Verfügung stellen, denn alle Häuser waren proppevoll mit Verwandtschaft, mit nahen Verwandten und mit ganz entfernten Verwandten. So viele Leute waren zur gleichen Zeit da. Und so, ja, kommt Jesus letztlich in einem Stall zur Welt. Wir lesen nichts ausdrücklich von einem Stall, aber wir lesen von der Futterkrippe und von einem Futtertrog, in den er gelegt wurde. Jesus ist also nicht mal in einem einfachen, in einem ganz normalen Wohnhaus geboren, sondern draußen im Stall bei den Tieren. Und das war damals in dieser Gegend kein moderner, schöner, großer Holzstall, so auf einer grünen Wiese oder so. Es war auch nicht so eine Art stylische Scheune, wo mittlerweile ja die coolsten Partys und Hochzeiten gefeiert werden. So mit frischem Heu und Stroh und kuscheligen Decken und coolen Palettenmöbeln. Sondern die Tiere wurden damals, ja, oder auch an diesem Ort, in dieser Gegend, in kleinen Höhlen untergebracht, in Felsnischen. So in so einem Felsvorsprung, wo dann in der Regel direkt daran auch das Wohnhaus angebaut war. Das war so ein typischer Stall, der Ort für die Tiere. Also nichts Kuscheliges, Idyllisches, Gemütliches, sondern dort, wo die Tiere waren, in dieser Höhle, in diesem Felsvorsprung, da war es einfach nur dunkel, da war es kühl, da war es eng, da war es muffig. Was für ein unperfekter Ort. Ein Stall, eine Futterkrippe, das ist nichts, was man sich nur im Entferntesten für irgendeine Geburt aussuchen würde. Und erst recht nicht für den Sohn Gottes, für den König, für den Messias. Und doch entschließt sich Gott dazu, an diesem unperfekten Ort in unsere Welt zu kommen. Und ich glaube, dieser unperfekte Ort enthält auch so eine starke Botschaft für uns. Denn es zeigt, wie klein sich Gott macht. Es zeigt, wie Gott bereit ist, wirklich alles auf sich zu nehmen, alles zu geben, um uns ganz, ganz nahe zu sein. Er hat den Himmel verlassen. Er ist mitten hineingekommen in unsere unperfekte Welt und in unser unperfektes Leben, wo Dunkelheit ist, wo es Schmutz gibt, wo Gestank ist, wo vielleicht Enge ist. Er kommt in das Unperfekte hinein, um uns Menschen zu begegnen, um uns Erlösung zu bringen, um uns zu befreien und zu retten von unserer Schuld, von unserer Sünde, von allem, was uns so belastet und uns einengt und gefangen nimmt. Der unperfekte Ort ist wirklich so ein Zeichen, das Gott setzt, wo Gott ausdrückt, hey, ich bin für jeden gekommen. Nicht nur irgendwie so für die High Society, die VIPs, für die Großen, für die Tollen, für die Reichen, sondern ich bin da für jeden, auch für die Ärmsten, für die Bedürftigsten, für diejenigen, ja, die überall abgelehnt werden, für diejenigen, die so am Rande stehen, für diejenigen, die sich unbedeutend fühlen, die sich wertlos fühlen. Ich bin gekommen für jeden. Was für eine Botschaft der Weihnachtsgeschichte. Gott kommt ganz bewusst an einen unperfekten Ort, um von hier aus seine Segensgeschichte zu schreiben. Und das Geniale ist, das gilt bis heute. Gott kommt und Gott wirkt an unperfekten Orten. Gott möchte in uns wirken, in dir und in mir wohnen. Er möchte in unser unperfektes Leben, in unser unperfektes Herz hineinkommen, wenn wir ihm Raum dafür geben. Von Max Lucado kommt die Aussage, Gott kann überall im ganzen Universum leben, aber er hat sich dein Herz ausgesucht. Gott könnte überall wohnen, überall leben, aber er möchte in deinem und in meinem Herzen leben. Und die Einladung von Weihnachten ist, dass wir ihm unser Herz öffnen, dass wir ihm die Tür zu unserem Leben aufmachen. Und vielleicht fällt dir das gar nicht so leicht, weil du denkst, ach, ich weiß auch nicht, mein Leben ist so unperfekt. Da ist so viel Dunkelheit drin, so viel Chaos, so viel Unschönes, so viel Schmutz. Es fühlt sich so unvollkommen an. Und überhaupt, wer bin ich schon? Aber Weihnachten zeigt uns, kein Ort ist für Jesus zu unperfekt. Kein Ort ist für ihn zu klein. Kein Ort ist für ihn zu unbedeutend, zu gering, zu wertlos. Kein Ort ist für ihn zu muffig. Er möchte an unperfekte Orte kommen und hier seinen Segen schenken, hier wirken. Und vielleicht hast du bisher noch gar nie so ganz bewusst dein Herz, dein Leben für Gott, für Jesus geöffnet. Dann möchte ich dir einfach sagen, du kannst mit einem ganz einfachen Gebet Jesus in dein Herz einladen. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Komm du in mein Leben. Denn Weihnachten beginnt da, wo wir Jesus die Tür aufmachen, wo wir Jesus Raum geben. Und ich bin mir ganz sicher, es wird das Schönste, es wird das gesegnetste Weihnachtsfest werden, wenn du Jesus die Tür aufmachst und wenn Jesus wirklich reinkommen darf in dein Herz, in dein Leben mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seiner Kraft. Also mach dieses, ja, mach das Fest, geh das an, bete zu Jesus. Auch nachher wird ein Gebetsteam hier sein und es wäre so schön, wenn du diesen Schritt gehst und sagst, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. nimm du Raum in mir. Und auch wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, du kannst ganz neu einfach im Gebet auch Gott ausdrücken. Gott, mein Herz, mein Leben, das soll ein Ort sein, an dem du willkommen bist. Es soll ein Ort sein, wo du Platz hast, wo du wirken darfst. So oft sind wir irgendwie so beschäftigt, auch gerade in der Adventszeit, ja, dass wir so oft gar nicht wahrnehmen, wo Gott uns begegnen will, wo Gott auch Dinge für uns vorbereitet hat. Manchmal haben wir auch so feste Vorstellungen oder so, ja, so enge Bilder, wie Gott handelt, wie er wirkt, dass wir gar nicht erkennen, wenn er auch im Unscheinbaren wirkt, wie er vielleicht im Kleinen, im Verborgenen handelt, ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und so lade ich uns jetzt ein, dass wir einfach jetzt im Gebet nochmal so ganz bewusst auch unser Herz für Jesus öffnen und dass wir ihm Platz machen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne mit aufstehen. Danke, Jesus, dass du den Himmel verlassen hast und dass du hineingekommen bist, mitten in unsere unperfekte Welt. Dass du gekommen bist, um uns nahe zu sein. Jesus, danke, dass du uns zeigst, auch mit deinem Geburtsort, wie du zu deinem Wort stehst, wie verlässlich deine Worte sind, dass du deine Verheißungen wahr machst. Danke, dass uns dieser Geburtsort zeigt, ja, wie du wirklich der Herr der Geschichte bist, dass du durch alles hindurch die Fäden in der Hand hältst, dass dir nichts aus dem Ruder läuft. Und danke, dass du ja wirklich so einen Ort erwählt hast, der für jeden offen steht. Du kommst in das Unperfekte hinein und ja, du willst auch in unser Leben hineinkommen, auch da, wo es bei uns dunkel ist, wo es bei uns schmutzig ist oder eng ist. Jesus, unperfekte Orte halten dich nicht davon ab, zu kommen, zu wirken, zu segnen, zu verändern. Du möchtest in unser Leben hineinkommen. Und ja, wir wollen heute Morgen wieder ganz neu die Entscheidung festmachen. Jesus, unser Herz soll wirklich dir offen stehen. Wir wollen, dass du in uns wohnen kannst, dass du bei uns Raum hast. Wir laden dich ein, komm du wirklich rein mit deiner Liebe. Komm du auch jetzt ganz neu rein mit deinem Licht, wo es dunkel ist. Komm du rein mit deinem Frieden, mit deiner Gegenwart. Herr, deine Gegenwart, die verändert alles in uns. Deine Gegenwart setzt frei. Deine Gegenwart verändert, Herr. Und ja, wir wollen uns wirklich öffnen für deine Gegenwart in uns. Und ja, wir wollen auch in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit ganz bewusst auch deine Gegenwart weitertragen zu den Menschen um uns herum. Herr, ist unser Gebet, dass es für Menschen um uns herum, für unsere Familien, unsere Verwandten, unsere Nachbarn, unsere Kollegen wirklich sichtbar wird und spürbar wird, dass wir dich in uns tragen, dass du in uns lebst, dass in uns ja wirklich du am Wirken bist. Jesus, wir beten, komm du in unsere Herzen, nimm du Raum ein, wirke du in uns, wirke du durch uns. Danke dir, Jesus. Danke. Amen.